Anarchokapitalisten wie Schumacher stellten die herkömmliche Deutung der Geschichte seit dem Kalten Krieg auf den Kopf. Statt des demokratischen Kapitalismus, der sich von einem westlichen Ursprungsort aus ausbreitete, sahen sie jetzt wie eine in Asien perfektionierte, effizientere, nicht-demokratische Form des Kapitalismus nach Westen vorrückte und einem sklerotischen Europa neues Leben einhauchte. Sie betrachteten Orte wie China nicht als Monolithen, sondern als Flickenteppich unterschiedlich zugänglicher Orte mit verschiedenen Gesetzen und unterschiedlichem Status, als Modell des fragmentierten Autoritarismus. Zur Öffnung seiner Wirtschaft für den Welthandel bediente sich China seit den 70er Jahren verschiedener Zonen, um das Land zu unterteilen. Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts begann es zudem, fernab seines eigenen Territoriums Zonen einzurichten. Im Rahmen der 2013 eingeleiteten Belt and Road Initiative, BRI, auch als neue Seidenstraße bezeichnet, finanzierte China Infrastrukturen, die sich von seinen Landesgrenzen über zahlreiche Zonen hinweg erstreckten und es mit Ländern wie der Türkei, Kenia und darüber hinaus verbanden. Es errichtete eine Hochgeschwindigkeitsbahnlinie, die durch Laos und Kambodscha über die malaiische Halbinsel nach Singapur führt. Die BRI kaufte den Athener Hafen Piräus und gründete Vorposten in den Londoner Docklands. Chinesische Unternehmen übernahmen von DP World aus Dubai den Hafen von Djibouti und investierten 4 Milliarden Dollar in eine Bahnlinie, die Djibouti mit dem sehr viel größeren Nachbarland Äthiopien verbindet, das 100 Millionen Einwohner hat. Die Chinesen errichteten auch einen Militärstützpunkt in Djibouti, ihren ersten auf fremdem Territorium, der sich zu den Stützpunkten Frankreichs, Japans und der Vereinigten Staaten gesellte. In Sri Lanka unterzeichnete ein chinesisches Unternehmen einen Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 99 Jahren für einen Tiefseehafen und investierte in eine angrenzende Hafenstadt von der Größe Central Londons. In El Salvador legte ein chinesisches Konglomerat einen Vorschlag für eine Reihe von Zonen vor, der einen 100-jährigen Pachtvertrag über ein Sechstel des Staatsgebiets beinhaltete. Obwohl der chinesische Staat und die Unternehmen des Landes oft planlos vorgingen, errichteten sie Enklaven, die Ähnlichkeit mit den Konzessionen hatten, die China anderthalb Jahrhunderte früher von den Großmächten aufgezwungen worden waren. Man könnte sagen, dass diese chinesischen Unternehmen vorgehen wie seinerzeit die britische Ostindien-Kompanie, erklärte ein Diplomat, nachdem China einen langfristigen Pachtvertrag für einen Hafen auf den Salomoninseln geschlossen hatte. Sie stehen an der Spitze des Vorstoßes ihres Landes in neue Märkte und neue Einflusssphären. Ein Einheimischer fragte: Wollen Sie die Salomoninseln in eine Kolonie verwandeln? Zutreffender ist die Beschreibung, dass sie das Land in eine Zone verwandeln wollen. Sonderwirtschaftszonen auf Inseln der Philippinen, Fischereizonen vor gepachteten Inseln in der Nähe von Papua-Neuguinea, eine Wirtschaftsentwicklungszone entlang der Bahnlinie in Kambodscha, ein Projekt für den Bau eines Kanals durch Nicaragua, der dem Panama-Kanal Konkurrenz machen soll. Trotz allen Geredes über die Deglobalisierung scheint China an vielen der aus dem letzten halben Jahrhundert vertrauten Methoden festzuhalten. Ihm schweben Korridore, Seewege, Autobahnen, Eisenbahnlinien vor, die Knotenpunkte des Kapitalismus über die Landesgrenzen hinweg miteinander verbinden werden. China beschreitet ausgetretene Pfade und nutzt das Netzwerk von Bekohlungsstationen und Freihäfen, die das britische Empire im 19. Jahrhundert zusammenhielten. Auch andere Länder stützen sich auf Vorläufer der Extraterritorialität. Der osmanische Sultan hatte seit dem 16. Jahrhundert mit sogenannten Kapitulationen Bürgern einiger europäischer Länder Immunität gegenüber dem örtlichen Gesetz sowie das Recht zugestanden, Streitigkeiten vor einigen Gerichten auszutragen. Eine Praxis, die von den Europäern als Symptom einer zivilisatorischen Unterlegenheit des Osmanischen Reichs betrachtet wurde. Im Jahr 2017 kündigte Saudi-Arabien, das bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts unter osmanischer Herrschaft gestanden hatte, die Einrichtung einer spektakulären extraterritorialen Zone in der Nähe der Grenze zu Jordanien und gegenüber der ägyptischen Sinai-Halbinsel an. Ein Megaprojekt namens NEOM im Wert von 500 Milliarden Dollar, das von einigen der größten Investoren der Welt unterstützt wird. NEOM soll vollkommen neu entstehen und sich am Roten Meer über mehr als 25.000 Quadratkilometer Wüste erstrecken. Die Pläne beinhalten eine lineare Stadt, The Line, mit zwei gegenüberliegenden Wolkenkratzern, die sich horizontal über Dutzende Kilometer erstrecken sollen und als die größten je errichteten Gebäude bezeichnet werden. Das Vorhaben ist nicht nur ein gigantisches architektonisches und technisches Unterfangen und mit Blick auf die Frage der Wasserversorgung möglicherweise auch ein außergewöhnliches Beispiel für Wunschdenken, sondern auch ein Laboratorium für Experimente mit dem privaten Regieren. Die Zone soll nicht vom saudischen Staat, sondern von ihren Aktionären betrieben werden, von einer autonomen Regierung, deren Gesetze von den Investoren in einem Statut festgelegt werden. Die Aktien sollen an der Börse in Riad gehandelt werden. Die einzige Pflicht der Direktoren würde es sein, die Investitionen der Aktionäre zu schützen. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat NEOM als erste börsennotierte Zone und als erste kapitalistische Stadt der Welt bezeichnet. In der Wüste gibt es nichts, heißt es in dem Film Lawrence von Arabien. Doch selbst im Nordwesten Saudi-Arabiens war das Land nicht leer. 20.000 Beduinen mussten aus der Region umgesiedelt werden. Einer von denen, die Widerstand leisteten, wurde erschossen. Im Jahr 2022 begannen 10.000 Arbeiter mit den Bauarbeiten, unter anderem an einem automatisierten schwimmenden Hafen und Logistikzentrum namens Oxagon. Eines der Verkaufsargumente für NEOM ist, dass der Arbeitskräftemangel, der den Golfstaaten zu schaffen macht, schließlich von Robotern behoben werden wird. In einem Land, in dem Ausländer etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmachen, wurde eine PR-Kampagne gestartet, in der einem humanoiden Roboter die saudische Staatsbürgerschaft zuerkannt wurde. Damit wurde zum ersten Mal überhaupt eine Maschine als Person anerkannt. Der Name des Roboters war Sophia. Sie trug ein Business-Kostüm und war kahlköpfig, womit sie vermutlich die in Saudi-Arabien geltende Vorschrift umgehen sollte, dass Frauen ihr Haar in der Öffentlichkeit verhüllen müssen. Unterdessen sucht Großbritannien, das sich nach dem Ausscheiden aus der Europäischen Union nur allzu gerne dem Club der dynamischen asiatischen Wirtschaftsmächte anschließen würde, nach Partnern auf der arabischen Halbinsel. Dubai, dessen Unternehmen DP World die legendäre Schifffahrtslinie P&O übernommen und den Hafen London Gateway gebaut hat, ist besonders wichtig für Großbritannien. Der Geschäftsführer von DP World UK saß in dem Gremium, das die britische Regierung nach dem Brexit in Handelsfragen beriet. Über seine neue staatliche Investmentgesellschaft hat sich Großbritannien an dem Vorhaben von DP World beteiligt, drei afrikanische Häfen, einschließlich des erwähnten in Somaliland, auszubauen. DP World kommt eine wichtige Rolle im britischen Vorhaben zu, einen Freihafen im Stil von Singapur zu gründen, und es soll für seine Investition in das Programm 50 Millionen Pfund an direkten Subventionen und Steuererleichterungen erhalten. Ein Wirtschaftsberater erklärt, es sei notwendig, mit den Anreizen zu konkurrieren, die ähnliche Zonen im Nahen Osten anböten. Unsere Freihäfen werden nur funktionieren, wenn wir sie wie kleine extraterritoriale Inseln behandeln. Wie riskant es ist, Teile der Souveränität zu veräußern, zeigte sich im Jahr 2022, als die DP World-Tochter P&O Ferries im Bemühen um eine Senkung der Arbeitskosten an einem einzigen Tag ohne Vorwarnung ihre gesamte Belegschaft von 800 Mitarbeitern auf die Straße setzte. Auf die Frage, warum das Unternehmen nicht versucht habe, zuerst mit der Gewerkschaft zu verhandeln, erklärte der Geschäftsführer, das wäre Zeitverschwendung gewesen, da keine Gewerkschaft jemals die Bedingungen der Unternehmensleitung akzeptiert hätte. Den Beschäftigten wurde eine Rückkehr ins Unternehmen angeboten, allerdings zu einem Stundenlohn von 5,15 Pfund, was etwa der Hälfte des britischen Mindestlohns entsprach. Wie war dieses Vorgehen von P&O möglich? Ein Trick der Zone erlaubte es. Die Schiffe liefen aus britischen Häfen aus, aber sie segelten unter der Flagge von Bermuda, den Bahamas oder Zypern und waren deren Arbeitsrecht unterworfen. Sie bewegten sich in britischen Gewässern, aber sie waren nicht britisch. Derartige Fiaskos hielten andere nicht davon ab, Geschäfte mit Dubai zu machen. Wenige Wochen nach der Massenentlassung gab der staatliche Rentenfonds von Quebec seine Absicht bekannt, 2,5 Milliarden Pfund in DP World zu investieren. Dies war die erste große ausländische Direktbeteiligung an dem Staatsunternehmen. Die Ruhestandsrücklagen der zweitgrößten Provinz Kanadas hingen jetzt vom globalen Gewinnstreben des Emirats ab.